Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht die Frau zu ihm: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen, der ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken, und seine Kinder und sein Vieh. Jesus sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Begegnung am Brunnen. Mit einem Schluck Wasser fängt die Geschichte an und mit der Fülle des Lebens hört sie auf. Dazwischen eine Begegnung. Inklusion, Integration, aber auch eine Liebesgeschichte. Aber machen wir langsam. Auch der Evangelist Johannes hat sich viel Zeit gelassen, diese Geschichte zu erzählen. Sorgsam, geradezu liebevoll, lauscht er dem Gespräch zwischen Jesus und der Frau aus Samarien. Kein Wort, kein einziges Wort soll verloren gehen. Die Animositäten, die seit Menschengedenken gibt zwischen Juden und Samaritern, der Streit, der nicht entscheiden kann, wer denn die rechte Wahrheit hat, die immer neu gepflegte Geschlechtertrennung und Unterordnung der Frau, alles weggespült. Voller Staunen entdeckt der Evangelist Johannes, wie in der Begegnung mit Jesus Glauben wächst. Ein Glaube, der Menschen beglückt. Köstliches Nass. Ich versuche, der Szene am Brunnen in meinem Kopf Worte und Farben zu geben. Ich sehe den Brunnen vor mir. Unwirtliches Land außenrum. Viel Staub, viel Stein. Und da ist Wasser so kostbar und so köstlich. Nach einem langen Tag, staubiger Weg, nach einer langen, hitzigen Auseinandersetzung, vielleicht auch einer langen Kirchengemeinderatssitzung. Wasser ist Lebensquelle. Wasser ist Jungbrunnen. Wasser ist auch zweite Haut. Wasser ist auch offener Himmel. Seht, was vertrocknet ist und nach nichts mehr aussieht, blüht dann wieder auf und streckt sich der Sonne entgegen. Spürt die Zunge, die am Gaumen klebt, wie sie sich löst. Und auch wieder Gefallen daran findet, Worte zu formen, vielleicht auch ein Lied zu singen. Hört das Plätschern eines Baches. Nein, diese Szene am Brunnen, die kann nicht nur in meinem Kopf Worte und Farben formen. Die Geschichte, die Johannes erzählt, die taucht auch unsere Seelen in ein köstliches Nass. Sie haben es längst bemerkt. Es geht nicht um einen Becher Wasser für einen fremden Wandersmann, der ist schnell gereicht, der ist auch schnell getrunken. Aber wenn dann am Brunnen das Geheimnis des Lebens zur Sprache kommt, wie zwischen den beiden, dann wird aus einer anderen Quelle geschöpft. Da passiert etwas. Jesus stellt sich dieser fremden Frau als Lebensquelle vor. Was er sagt, erschließt das Leben. Was er sagt, füllt das Leben und er verschenkt es einfach so. Klares Leben. Ich sehe die Frau vor mir. Wie jeder Mensch hat sie ihre Lebensgeschichte hinter ihrem Gesicht verschlossen. Wer sie kennt, weiß etwas über sie. Das Schlechte vermutlich eher als das Gute. 5 Männer hatte sie schon. Ein unbeschriebenes Blatt ist sie also nicht. Der Evangelist deutet ihre Männergeschichten auch an. Erzählt dann aber, dass Jesus sie etwas barsch auffordert, ihr Wasser zu geben. Und aus ihrer Hand nimmt er den Becher. Eigentlich eine wunderschöne kleine Szene. Während sie sich ziert, von einem Juden angesprochen zu werden, lässt Jesus sich auf sie ein. Er scheint auch alles über sie zu wissen. Er schenkt ihr sogar Nähe und er schenkt ihr Vertrauen. Am Ende auch Vergebung. Ob sie ihn gesucht hat, wissen wir nicht. Aber er hat sie gefunden. Für Voyeure ist diese Geschichte nicht geeignet. In der Tiefe des Brunnens verschwindet, warum sie Männergeschichten hatte. In der Tiefe des Brunnens verschwindet ihre Enttäuschungen. Und in der Tiefe des Brunnens verschwindet, welche Enttäuschungen sie anderen bereitet hat. Jesus wendet sich hier einfach so zu und dadurch überschreitet er Grenzen. Wieder mal. Er tut das, um sie als Person, wie sie ist, wahrzunehmen und anzunehmen. Jesu Wort macht Mut, einen Blick in diesen Brunnen zu werfen, den Blick in das eigene Leben zu wagen. Denn wer jetzt in den Brunnen schaut, wird auf dem ruhigen Spiegel des Wassers eigentlich nur sein eigenes Gesicht sehen. Klares Leben. Und jetzt wird der Text ganz schön, ich habe was ausgelassen, theologisch. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus entgegnet ihr: Glaube mir, Frau. Es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Schwierig zu verstehen, vor allem in dieser Geschichte und in diesem Teil der Geschichte. Aber Jesus führt uns weiter und er sagt: Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Der Ort ist egal. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau entgegnet, die spricht mit ihm, die theologisiert und sagt: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Und Jesus, vermutlich schaut er sie an und sagt: Ich bin's, der mit dir redet. Was für eine Szene am Brunnen. Und die Frau nennt Jesus einen Propheten. Und ihr gegenüber bekennt sich Jesus als Messias. Und so redet er dann auch. Es ist, als ob er auf einmal ganz, ganz weit weg wäre. Gar nicht mehr am Brunnen in Samaria. Ganz, ganz weit weg. Denn jetzt ist die Zeit, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Ob die Frau ihn versteht, wissen wir nicht. Ich traue mich kaum zuzugeben, dass ich es nicht verstehe. Geist, Wahrheit, Wie kann ich es fühlen? Wie kann ich es verstehen? Aber ich kann mir vorstellen, was lebendiges Wasser ist. Und da fallen mir schöne Bilder ein und Ihnen auch. Sprudelnd, rein, glänzend. Ich denke an einen Bergbach. Ich höre sein Glucksen und sehe das Licht der Sonne in diesem Wasser. Diese Bilder stehen auch für die Liebe, die einen Menschen umfängt. Die Liebe, vielleicht ist es das, Geist und Wahrheit. Wenn Jesus von dem lebendigen Wasser spricht, wird der Durst gestillt. Der Durst nach Liebe, nach Vergebung und nach einem gelingenden Leben. Und diesen haben wir alle. Es ist, als ob ich meinen Kopf müde nach einer langen Wanderung einfach nur in kühles Nass tauche. Einfach rein. Wie erfrischend und köstlich ist das. An diesem Brunnen werden auch Zungen gelöst. An diesem Brunnen wird Leben geschenkt. Das wirkt, das passiert. Wir kennen die Frau, die Jesus an diesem Jakobsbrunnen trifft, nicht näher. Aber wir können dem Gespräch lauschen, das die beiden miteinander führen. Denn es ist auch eine Liebesgeschichte. Vielleicht eine besondere, ein bisschen andere Liebesgeschichte. Mir hilft das, um Jesu Wort zu verstehen. Nämlich, dass er Geist und Wahrheit, was ich nicht ganz begreifen kann, verwandelt in Liebe für mich und für dich. Und das tut er, bevor ich Gott anbeten kann, bevor ich ihn rühmen und verehren kann. Was sich so himmelweit weg anhört, so unverständlich, so schwer verständlich, das spiegelt sich in diesem Brunnen und passiert an diesem Tag. Passiert in dieser Begegnung damals und passiert auch heute immer wieder. Die Geschichte von der Frau im Jakobsbrunnen ist eine ungewöhnliche Geschichte. Und das macht sie, finde ich, sehr reizvoll. Sie erzählt von dieser Begegnung am Brunnen, der dann zum Heilsbrunnen wird. Die Frau kommt aus dieser Geschichte anders heraus, als sie hineingegangen ist. Und Jesus hat sich auf diesem fremden Gebiet dieser Frau geöffnet. Er hat sich sogar geoutet. Das Vertrauen, das die Frau erfahren hat, die Vergebung, die ihr zuteil wurde, ist kein Rinnsal. Kein trübes Wasser, wie die Mur oder unser Neckar manchmal ist. Das ist lebendiges Wasser. Und davon hat Jesus die ganze Zeit ja geredet. Und Johannes, dem Evangelisten, blieb nichts anderes übrig, als viele Verse zu machen. Die Geschichte, die er erzählt, ist maßlos. Eben wie einen Brunnen. Eine Quelle, die nicht versiegt, aber an der Hoffnungen geteilt werden und wo die Liebe wächst. Mit einem Schluck Wasser fängt die Geschichte an. Und mit der Fülle des Lebens hört sie auf. Dazwischen ist noch Platz für Begegnung und für diese Liebesgeschichte. Ich begegne in der Bezirksstelle, jetzt sind wir an der Bahnhofstraße 10 in Marbach, direkt gegenüber dem Bahnhof. Wir haben eine neue Räumlichkeiten anmieten können und da sind wir letzte Woche umgezogen, von daher habe ich da noch nicht so viele Erfahrungen, aber in der Schillerstraße, wo wir vorher waren, da habe ich zuletzt in Unterlagen gesucht und gefunden, den Mietvertrag von 1976. So sahen die Räumlichkeiten auch aus, seit 1976. Etwas alt und verstaubt. Aber es kommt immer frischer Wind rein, wenn Klienten unsere Dienststelle betreten. Und da treffe ich auch viele Ausgegrenzte, so wie die Samaritanerin auch. Viele Ausgegrenzte. Es sind Drogenabhängige, es sind geflüchtete Menschen, es sind haftentlassene Menschen, es sind verschuldete Menschen, die keinen Cent mehr in der Tasche haben. Es sind Gewalttäter, es sind Wohnungslose, es sind Loser und Versager. So bezeichnen sie sich oft auch selber, gestrandete Menschen. Da habe ich mir überlegt, kann ich mit so einem Text etwas anfangen? Johannes Evangelium und ich als Sozialarbeiter in einer Beratungsstelle. Hilft der mir? In der Vorbereitung habe ich mir dann den Text wirklich genau angeguckt und habe festgestellt, ja, der hilft auch mir in so Situationen, hilft vielleicht auch Menschen, die zu uns kommen. Und eigentlich, wenn ich genau hingucke, ist dieser Text auch die Grundlage einer der modernsten Ansätze in der sozialen Arbeit. Es ist der systemische Ansatz, der gerade so das Nonplusultra ist in der sozialen Arbeit. Dieser geht nämlich davon aus, dass es keine objektive Wahrheit gibt. Wir alle haben nur subjektive, unsere eigenen Wahrheiten, auch was die Lösung der Probleme, die wir haben, angeht. Auch die oben vorher beschriebenen Personen haben ihre eigenen Wahrheiten. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist, dass die Lösung der Probleme, die die Leute haben, in ihnen selbst liegt. Nicht ich gebe eine Lösung vor, jetzt machen Sie das so, den Antrag ausfüllen, jetzt reden Sie mal so mit Ihrer Frau oder der nächste Drogenkonsum verschieben Sie einfach um 24 Stunden, da haben Sie schon mal was gespart. So geht es nicht, sondern die Lösung der Probleme liegt in dem Klienten selbst. Und da muss Begegnung stattfinden, Begleitung. Und genau das ist eine Zuschreibung, eine Zumutung von Fähigkeiten und Ressourcen, die den Menschen gut tun, weil sie sich selbst oft als Loser und Versager sehen. Ganz unten angekommen. Und vielleicht, was heißt vielleicht, dieser Text hilft mir eben, anders auf die Menschen zuzugehen. Wasser geben, den physischen Durst stillen, soweit es uns möglich ist. Das tun wir in der Suchtberatung und leisten Hilfe zur Abstinenz. Das tun wir in der Kurberatung für belastete Männer und Frauen. Das tun wir in der Ehefamilie-Lebensberatung bei der Bewältigung von Lebenskrisen. Das tun wir in der Sozialberatung, wenn es um Ämter geht und Schwierigkeiten, die Menschen mit Ämtern haben. Das tun wir in der Schuldnerberatung, wenn es um die Existenz geht. Und wenn es darum geht, die Existenz zu sichern. Deshalb steht in meinem Büro, wie beim Herr Weber auch, dieses Lichtkreuz, ganz unscheinbar auf dem Schreibtisch, aber es ist da, weil ich auch zeigen will, in wessen Auftrag ich unterwegs bin, im Auftrag der Kirche, im Auftrag Jesu, nämlich, dass wir uns um Leute kümmern, die es selber nicht mehr schaffen. Und manche Klienten fragen auch, ich bin bei der Kirche, katholisch oder evangelisch? Spielt gar keine Rolle. Denn wir haben eine Grundlage wie dieser Johannestext. Begegnung heißt auch Inklusion, Integration, sich offenbaren, Vertrauen schenken. Deshalb gibt es auch manchmal Gespräche von Muslimen zu mir als Christ über Gott und die Welt. Auch das ist Beratung. Aber das können wir nicht allein. Die Kirche finanziert unsere Gehälter und Sachkosten. Das ist gut und gewährleistet unsere Arbeit in über 50 Bezirksstellen in Württemberg. In jedem Kirchenbezirk gibt es eine diakonische Bezirksstelle. Aber oft benötigen wir, so wie die Frau am Brunnen, ein Gefäß, wo man was schöpfen kann. Wir brauchen manchmal Geld, 200 Euro, damit die Mietschulden getilgt werden können, Geld für den Stromanbieter, damit der Strom nicht abgestellt wird, eine Fahrkarte zum Drogentherapeuten oder einfach Geld oder einen Lebensmittelgutschein für Essen und Trinken. Viele unserer Klienten sind Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslosengeld II-Empfänger. Wissen Sie, wie der Tagessatz für Hartz-IV-Empfänger für Essen und Trinken aussieht? Was schätzen Sie? Sie dürfen reinrufen. Ein Betrag für Hartz-IV-Empfänger für Essen und Trinken pro Tag. 7? 4,90 € für Essen und Trinken pro Tag. Manchmal kommen Menschen zu uns, die haben noch 20 Cent in der Tasche und es ist noch eine Woche bis zum Zahltag vom Jobcenter oder Agentur für Arbeit. Auch in unserem reichen Land gibt es Hunger. Da braucht bloß eine Stromnachzahlung zu kommen oder eine nicht geplante Ausgabe, Schuhe fürs Kind, und dann wird es eng. Dann sind es auch nicht mehr 4,90 Euro, die sind dann schon weg. Deshalb brauchen wir manchmal Geld. Und auch das, finde ich, ist eine Parallele zu dem Text, ist eine Liebesgeschichte. Denn die evangelische Kirche, wie auch die katholische, bei denen heißt der Dienst dann Caritas, kümmert sich, hat sich aufgemacht, um zu sagen, da müssen wir was tun. Und jeder Einzelne von uns kann auch sein eigenes dazu beitragen, dass genügend Mittel vorhanden sind. Jesus verwandelt den Geist Gottes und seine Wahrheit in Liebe. Nichts anderes sollen und dürfen wir annehmen und auch danach leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.